Herzlich willkommen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren. Einen wunderschönen guten Tag, Thorsten Koch.
Servus Fabian, schön mal wieder mit dir eine Aufnahme zu machen. Wie geht's dir?
Oh, vielen Dank, sehr gut, sehr gut. Der Herbst ist ja da. Es wird jetzt langsam wieder kühler, wobei ich erschreckend feststellen muss, dass es wärmer ist als gedacht. Zumindest hier in Berlin ist es wärmer als gedacht. Aber ansonsten, ich mag das ja immer, wenn der Herbst kommt, die Blätter so schön bunt sind und man dann die farbenfrohe Natur halt sieht in all ihren Facetten. Das finde ich immer sehr schön und ich bin immer sehr traurig, wenn es dann doch schneller vorüber ist als eigentlich. Ich habe ja also irgendwie sowieso das Gefühl, es gibt eigentlich nur noch das Extreme. Entweder ist es halt Sommer oder Winter und dunkel und kalt, aber so richtig so Herbst und Frühling, irgendwie, das ist so ein Gefühl einfach bei mir, habe ich lange nicht mehr so richtig mitbekommen.
Ja.
Aber das ist ja nicht unser Thema. Aber bevor ich zum Thema komme, wie geht's dir? Alles gut?
Passt alles. Ich bin heute im wunderschönen München. Draußen scheint die Sonne. Ich sitze leider hier im Büro, aber ich habe ja den schönsten Nebenjob der Welt. Ich darf ja Podcast mit dir gemeinsam aufnehmen. Von daher, lass das Wetter Wetter sein. Ja, wir haben heute eine neue Aufnahme. Ja, aber über was wollen wir denn heute reden?
Über was wollen wir heute reden? Es ist ja, das Jahr 2024 war ja ein, war ein turbulentes Jahr, sage ich mal so, in der EOC-Sparte, in der End-User-Computing-Sparte für den digitalen Arbeitsplatz. Es gab viele Veränderungen, unter anderem ja auch bei VMware, was so die ganze EOC-Sparte angeht, sprich Workspace ONE und Horizon und wie auch immer, heißt ja heute gar nicht mehr VMware. Und deswegen haben wir beide uns ja gedacht, wir laden Mario Selz ein, unseren Head of Competence Center Leiter.
Hallo Mario, servus.
Hallo ihr beiden, ich freue mich auch ganz toll hier dabei zu sein. Ist das erste Mal für mich, einen Podcast mit gestalten zu dürfen und ich kann euch natürlich viele Informationen über das angesprochene Thema bereitstellen und die nächsten paar Minuten auch mit Inhalt füllen.
Ja, das freut uns mega gut. Bevor wir in die Materie einsteigen, nämlich du kommst ja gerade von der Omnisa One, also sprich der Partner, der dieses EUC-Geschäft alles mitgenommen hat und diese Neugründung der Firma hat für seine Partner die Omnisa One ins Leben gerufen. Aber bevor wir da einsteigen, stell dich vielleicht nochmal selber ganz kurz vor, wer du bist, wo du herkommst, was du machst.
Das mache ich sehr gerne. Ihr habt ja schon angedeutet, mein Name Mario Selz. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als 5 Jahre bei der SVA, gehöre zum Standort in Dresden, bin im Fachbereich End-User Computing angestellt und verantworte den Bereich Unified Endpoint Management. Das kommt daher, dass ich sehr viel Background habe in dem Bereich VDI. Ich habe viele Jahre im Bereich Citrix und VMware Horizon gearbeitet oder mache ich halt immer noch. Habe aber auch schon vor vielen Jahren mit dem Produkt AirWatch angefangen. Mittlerweile heißt es ja Workspace ONE. Und dieses Produkt wurde ja auch überführt in die neue Omnisa-Welt. Da erzähle ich euch noch ein bisschen was in den nächsten Minuten. Und unser lieber Chef hat mich dann gebeten, dieses Thema verantwortlich zu führen. Und von daher habe ich die Position Head of Competence für das Thema Unified Endpoint Management inne und bin sozusagen für alle möglichen UEM-Lösungen, die wir im Portfolio haben, verantwortlich für die Zertifizierung, für die Ausschreibung, für die Projektierung, für das Aufgleisen der Menschen und natürlich auch die Weiterentwicklung mit den entsprechenden Partnern.
Vielen Dank für die Vorstellung.
Sehr gern.
Dann, ich hatte ja gerade in der Einleitung gesagt, das ist ein 2024 ist ein turbulentes Jahr gewesen. Hast du das ähnlich empfunden oder würdest du das anders beschreiben?
Ich würde es auch so stehen lassen. Speziell für die EUC-Community oder EUC-Hersteller ist das durchaus ein bewegendes Jahr gewesen. Wir haben ja den Outcarve von der VMware in Richtung Broadcom gesehen und der Chef von Broadcom hat ja entschieden, die End-User Computing Business Unit zu einem Weiterverkauf bereitzustellen und der Käufer war keine andere als das Finanzkonsortium KKR. Und die haben sozusagen die End-User-Computing-Sparte mit den Produkten Workspace ONE und Horizon erworben Anfang des Jahres und haben dann daraus eine neue Firma gegründet, wie ihr schon angesprochen habt, mit dem Namen Omnissa, die seit 1.7.2024 ja aktiv am Markt präsent ist. Der Weg bis dahin war relativ steinig, das kann man ganz offen auch zugeben, in Bezug auf die Partner, in Bezug auf die Distribution, auf die Käufe, Verkäufe etc. war alles ein bisschen holprig, aber ich glaube, man ist dort auf dem richtigen Weg und die Kunden, glaube ich, sind weiterhin überzeugt davon, mit diesen Lösungen, mit diesen Produkten auch weiter voranzugehen.
Jetzt hattest du KKR erwähnt. Was weiß man über KKR? Kann man da irgendwas zu sagen?
Über KKR weiß man so viel, dass es halt ein Finanzinvestor ist, der auch schon andere Firmen gekauft hat. Es gibt durchaus unterschiedliche andere Firmen, die unter diesem Investor, sage ich mal, firmiert sind. Die existieren auch alle noch, was ja prinzipiell ja ein gutes Zeichen ist, sodass man also auch gewillt ist, nicht nur aus diesen Firmen das letzte Geld herauszuquetschen, sondern auch bereit ist, Investitionen zu tätigen, um halt diese Firmen und deren Produkte auch weiter am Markt präsent zu lassen und natürlich auch weiterzuentwickeln.
Sehr gut. Diese Neugründung der Firma hat ja neuen fiktiven Namen, Omnissa. Weiß man, was da dahinter steckt oder ist es einfach plakativ gesagt, ich frage ChatGPT, nenn mir einen neuen Firmennamen, wenn ich im End-User-Computing-Bereich unterwegs bin und dann kam Omnissa raus. Gibt es da irgendwelche Informationen?
Ich glaube, also wir haben zwar auch sehr oft nachgefragt, ob dort irgendwelche Hintergründe hinter diesem Namen stehen. Es gab keine allgemeingültige Antwort. Die einen sagen so, die anderen so. Letztendlich hat man sich für eine Brand, für einen Namen entschieden, der noch keine weitere Berührung hat in diesem Bereich. Wir wissen, wenn man nach Omnissa googelt, findet man irgendwas nach Suche nach Außerirdischen, glaube ich, findet man dann. Aber man hat dennoch diesen Namen gewählt, um sozusagen losgelöst von VMware, Broadcom mit etwas an den Start zu gehen. Ich glaube, es ist auch keine Abkürzung für irgendwas, sondern man nutzt einfach entsprechenden Namen, um seine Produkte darunter zu firmieren. Es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf.
Es ist ein interessanter Name, also mich stört der Name gar nicht so sehr. Ich finde den eigentlich, der klingt wirklich gut, aber ich glaube, Toku, du hast ja auch jetzt nicht zu erkennen gegeben, dass der dich stört. Ist ein valider Name.
Absolut.
Jetzt hattest du ja gesagt, die VMware hatte ja vorher diese ganze UEC-Sparte und dieser Computing-Sparte, die beinhaltete ja, soweit ich weiß, einmal die Virtualisierungsplattform Horizon, also um quasi den virtuellen Arbeitsplatz bereitzustellen, aber auch natürlich Workspace ONE oder früher hieß es ja auch noch AirWatch, quasi die Unified Endpoint Management Lösung, um Notebooks, Smartphones, Tablets und sowas halt alles zu managen. Fällt da noch mehr darunter, was ich gerade nicht im Scope habe, oder ist das eigentlich die IoC-Sparte?
Für die meisten Kunden ist es das, aber mittlerweile gehört zu dieser Plattform deutlich mehr. Man hat letztendlich auch gesagt, wir nennen diese Lösung jetzt nicht mehr oder man baut keine Silos mehr, sagt, wir haben jetzt hier eine VDI-Lösung oder eine UEM-Lösung, sondern man versucht, die Kunden zu überzeugen, kein Silo zu bauen, sondern auf die Omnissa-Plattform zu setzen. Das ist praktisch das Feature oder die Lösung, die der Hersteller hat. Und unter dieser Plattform fallen halt unterschiedliche Funktionsbausteine, wie du schon richtig gesagt hast. Wir haben die Lösung Horizon für die Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen in Form von VDI und Remote-Apps, die ich auf zentralen Plattformen bereitstellen kann, on-premise oder auf einem Hyperscaler deiner Wahl. Dazu gehört natürlich auch, wie schon angesprochen, die Unified Endpoint Management-Komponente, das ehemalige AirWatch-Produkt, ergänzt um die Themen Intelligence und Access für die oder als Identity-Provider. Und man kann noch weitere Funktionsbausteine nennen. Das ist mittlerweile das Thema DEX, also praktisch diese User-Experience auch, die halt wichtig ist für die Kunden und natürlich auch für das Monitoring der Applikation, für das Gefühl überhaupt zu bekommen, ob der digitale Arbeitsplatz gescheit funktioniert. Da gehören nicht immer nur technische Metriken dazu, sondern eben auch der User muss ja mit seinen Applikationen auf seinem Endgerät arbeiten können. Und der letzte beziehungsweise vierte Punkt, den man ansprechen kann, ist das Thema Security und Compliance. Es sind also auch deutlich mehr Sicherheitskomponenten oder Sicherheitsfunktionalitäten in den Lösungen verbaut worden, sodass wir also auch einen sicheren Arbeitsplatz bereitstellen können, der auf alle möglichen Eventualitäten beziehungsweise die Änderung vom Kontext, die Änderung von irgendwelchen Bedingungen, ich spreche da von Conditional Access-Szenarien, reagieren kann und genau das dem User bereitstellen kann, was er eben für seine gerade laufende Umgebung halt braucht. Das ist also mittlerweile deutlich größer und mehr geworden und man stellt es als gesamte Plattform bereit.
Klingt auf jeden Fall mega spannend. Jetzt ist mir eine Sache, hattest du jetzt aber nicht erwähnt, wahrscheinlich, vielleicht weil sie gar nicht dazugehört, aber es ist natürlich oft die Frage ja auch von Kunden dann halt da. Ich hatte ja, bevor es um Nissa war, hatte ich natürlich jetzt meine Horizon-Umgebung auf einem Hypervisor und oftmals hatte ich ja auch den Hypervisor genommen, der irgendwie da ist und oft ist das natürlich der Hypervisor ESX von VMware selber gewesen. Und wie sieht's aus mit dem Hypervisor? Nutze ich den als Omnissa-Kunde weiterhin? Wie sieht's da lizenztechnisch aus? Gibt's da Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen? Was kann man dazu sagen?
Also die Antwort ist auf jeden Fall relativ einfach. Für die bestehenden Kunden ändert sich erstmal nichts. Die Omnissa und auch die Broadcom haben eine Vereinbarung geschlossen, also einen Vertrag unterzeichnet, dass man nach wie vor mit diesem Horizon Bundle oder der Horizon Lizenz berechtigt ist, die darunterliegende Virtualisierungsinfrastruktur. Das bedeutet VMware vSphere, den vSetter Server für die Verwaltung, aber auch die HCI-Plattform mit VMware vSAN direkt nutzen und lizenzieren zu können. Das heißt, ich bekomme mit einer Lizenz die darunterliegende Plattform dazu, ohne dass ich weitere Lizenzen in Richtung Broadcom bezahlen muss. Und somit habe ich natürlich mit dieser Lösung nach wie vor die Möglichkeit, den Nummer 1 Hypervisor mit vSphere einsetzen zu können. Natürlich ist die Herausforderung, was passiert nach den 5 Jahren, das kann man Stand heute nicht sagen, aber diese Vereinbarung ist halt ein strategisches Zeichen, was man halt auch gesetzt hat, um halt die Kunden weiterhin mit dieser Plattform arbeiten zu lassen. Und man ist sogar noch ein Stück weiter gegangen und hat dieses Versprechen oder diesen Contract entsprechend auch größer gemacht. Und wenn man jetzt auf das Datum schaut, seit Mai kann man also auch diese Funktionalität mit Horizon, bekommt man mehr Funktionalität. Das heißt, das Bundle, was da drunter heißt mittlerweile VMware vSphere Foundation for VDI, enthält nach wie vor den Hypervisor mit Enterprise Plus. Das heißt, dass wir auch beispielsweise Nvidia-Grafikkarten mit nutzen können in einem VDI-Cluster. Wir bekommen den vSender dazu und wir bekommen aber auch vSAN dazu für die HCI-Komponente, lizenziert mit 100 Gig pro Core, sodass wir eben voll eine lizenzierte HCI-Plattform mit dieser Lizenz bekommen. Man muss aber halt dazu sagen, man gibt dem Hersteller Omnissa jetzt natürlich die Zeit, auch sich vielleicht für andere Hypervisor-Lösungen zu öffnen. Man hat das in der Vergangenheit ja bereits erfolgreich gemacht, denn wir wissen, dass die Horizon Cloud-Variante, die man auf Microsoft Azure bereitstellen kann, ja bereits ohne VMware vSphere funktioniert und die Deployment-Mechanismen ja auch auf der Microsoft-Plattform genutzt werden können. Ein zweites Beispiel kann man nennen, dass man auch diese Lösung bereits auf Amazon Workspace nutzen kann, also auch einen zweiten Hyperscaler, der als Cloud-Lösung genutzt werden kann, sodass auch dort die Möglichkeit besteht, nativ auf deren Umgebung virtuelle Desktops mit Horizon bereitzustellen. Nun bleibt halt die Frage, was ist mit On-Prem? Da gibt es nur aktuell eine Antwort, die nennt sich VMware vSphere, aber natürlich wird der Hersteller sich auch anderen Hypervisor-Lösungen öffnen und eins kann man vielleicht schon anteasern, es wird vermutlich als nächster Schritt Nutanix mit dem Acropolis Hypervisor in den Support genommen werden. Dort ist man in den letzten Zügen, das preiszugeben und man wird sich natürlich aber auch mit anderen Lösungen, vielleicht mit Hyper-V oder mit KVM-basierten Hypervisor-Lösungen auseinandersetzen. Dazu wird man in den nächsten 1-2 Jahren sicherlich viel Entwicklungsaufwand reinstecken, einfach um die Möglichkeit zu haben, flexibel mit der Kundenumgebung umzugehen. Und vielleicht nicht hundertprozentig auf ESX zurückgreifen zu müssen. Aber Stand heute ist das der Nummer 1 Hypervisor, wird er vermutlich auch bleiben. Aber man wird auch andere technische Möglichkeiten in Erwägung ziehen.
Was ja auch absolut sinnvoll ist, da die Flexibilität oder die Auswahl des Hypervisors dem Kunden zu überlassen. Citrix macht das ja auch schon seit Jahren ja so, dass die immer sagen, uns ist völlig egal, auf welchem Hypervisor ihr fahrt. Natürlich hat Citrix auch seinen eigenen Hypervisor, mit dem Citrix Hypervisor heißt er jetzt. Und von daher ist das ja auch der völlig richtige Weg, da auch sich den anderen Produkten und Herstellern zu öffnen und zu sagen, eigentlich soll es uns in Zukunft völlig egal sein, auf welchem Hypervisor oder Hyperscaler ihr das halt nutzt. Das ist natürlich halt immer eine gewisse Herausforderung da, so welche Funktionalitäten bietet halt die entsprechende Plattform dann halt an und welche kann ich dann halt nutzen. Das ist jetzt nochmal auf einem anderen Blatt, aber zumindest ist es schon mal halt ein richtiger Weg und das finde ich gut. Und sich dann halt auch den Kunden dann auch zu versprechen, hey, pass auf, die nächsten 5 Jahre habt ihr da erstmal keine allzu großen Sorgen, weil ihr das quasi nach wie vor im Bundle lizenzieren könnt. Das ist natürlich ein wichtiges Signal.
Und das zweite wichtige Signal, was man halt auch gezeigt hat, ist, dass man im Gegensatz zu Broadcom auch die Preisschraube in Anführungsstrichen in Ruhe gelassen hat. Man hat durch diese Transition in Richtung Omnissa die Preise nicht wirklich angehoben. Es gab sogar Zeiten, wo wir Angebote an die Kunden rausgegeben haben, die günstiger waren als vorher. Das heißt, wenn ein Kunde sich beschwert, dass VMware oder Omnissa 500% beispielsweise Preissteigerung gemacht hat, dann muss man immer noch fragen, betrifft es denn wirklich eure EUC-Produkte wie Horizon oder Workspace ONE? Denn diese hat man preislich erstmal in Ruhe gelassen. Man nimmt natürlich sicherlich das, was die Inflation mitbringt, mit. Aber man wird auch in den nächsten Wochen und Monaten keine Preissteigerung oder keine signifikante Preissteigerung spüren. Was auch wichtig ist für die Kunden, einfach mit diesen Produkten auch strategisch weiterarbeiten zu können.
Oh, das ist aber ein guter Hinweis, den du mir da gibst, weil ich habe sowieso in 4 Wochen oder so habe ich sowieso einen Termin bei einem Kunden, da werden wir den UEM-Workshop durchführen, weil er auch gerade so ein bisschen auf der Suche ist nach einer neuen UEM-Lösung und er hatte schon irgendwie so in dem Call so herausgebracht, das ist dann aber wahrscheinlich viel zu teuer und so bla, weil lass uns erstmal den Workshop durchführen, am Ende des Tages können wir uns dann die Angebote einholen und das ist nur schon mal ein gutes Signal, dass das wahrscheinlich alles nur Medien oder Blogbeiträge und irgendwelche halt irgendwie wieder da Angst geschürt haben. Aber natürlich, dass halt alles irgendwie in den letzten Monaten und Jahren halt teurer geworden ist, machen wir uns nichts vor. Inflation und die Situation auf der Welt, die machen es nicht besser. Aber das ist ja zurzeit halt überall leider so. Aber schon mal gut zu wissen, dass da quasi nicht der neue Investor halt irgendwie reinkommt und eine neue Firma gründet, dass man sagt so, ja geil, erstmal hier 500% mehr oder sowas halt für das gleiche Feature-Set oder sowas halt. Das ist doch schon mal sehr gut.
Perfekt. Jetzt habe ich ja eingeleitet mit dem Thema, dass du auch diese News von der Omnissa ONE mitbekommen hast. Grundsätzlich, was ist die Omnissa ONE? Wer wird da eingeladen und wie war vor allen Dingen die Stimmung dort? Ja, also gab es da auch so vielleicht gedämpfte Stimmung, Befürchtungen? Mal gespannt, was mir da erzählt bekommen. Preisschraube wird nach oben gedreht, Dinge werden vielleicht eingestellt oder so. Kannst du da deine Eindrücke vielleicht mal so ein bisschen widerspiegeln, wie das war?
Ja, sehr gern. Also das war jetzt die dritte Veranstaltung. Man hat die Omnissa ONE ins Leben gerufen, um eine On-Site-Veranstaltung zu bieten für Partner, aber auch für Kunden. Sie fand das erste Mal in Dallas statt, in den Staaten, wurde dann nochmal in Tokio, in Japan für den asiatischen Raum gemacht und jetzt der Abschluss dieser, sag ich mal, Tournee bildete die Omnissa ONE in Amsterdam. Das bedeutet, wir waren letzte Woche für 2 Tage in Amsterdam, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Die war für Partner als auch für Kunden kostenfrei, sodass man sozusagen auch ein schnelles Publikum hatte, was sich sozusagen dafür begeistern ließ. Ich selbst durfte auch einen Tag früher schon anreisen, dadurch, dass die Partner den Möglichkeiten gegeben wurde, auch an einer Technical Advisory Session teilzunehmen oder auch an Executive Sessions teilzunehmen, die speziell dafür für die Partner gebaut wurden. Das heißt, wir hatten auch als SVA 2 Sessions, um halt mal mit den Produktmanagern sprechen zu können. Was sind unsere Einblicke in den Markt, was sind unsere Feedbacks, die wir halt geben konnten, auch von Kunden in Richtung Hersteller. Hersteller. Die Stimmung an sich war sehr gut. Man hatte, glaube ich, 750 Anmeldungen, was, glaube ich, für den europäischen Raum ziemlich viel war. Man hatte Befürchtungen, dass der Raum platzt. Er ist auch fast geplatzt. Es war wirklich ziemlich knapp dort. Also die Luft war sehr dünn, muss man sagen. Bedeutet aber auch, dass wir ein hohes Interesse hatten, sowohl bei Partnern als auch Kunden. Natürlich waren auch sehr viele holländische Partner und Kunden da, aber es waren auch genügend Deutsche da. Das heißt, man trifft ja in diesem EUC-Space sowieso immer die gleichen Kunden, sowohl auch Partner. Das heißt, da ist eigentlich immer ein familiäres Miteinander. Wir kennen da auch im Laufe der Jahre sehr viele Menschen schon, mit denen man sich dort auseinandergesetzt hat, unabhängig davon, welche Firma da auf dem Etikett steht. Man kennt sich halt und weiß um die Stärken und Schwächen des einen. Man hat dort auch sehr viele Insights gegeben. Das heißt, wir mussten dann für diese Sessions auch ein NDA zeichnen, was auch völlig okay ist. Und somit kommt man auch deutlich näher ran, in welche Entwicklungen die verstrickt sind, in welche Themen reinkommt. Was aus meiner Sicht sehr, sehr gut war, dass man wiederum den Kunden als auch die Partner in den Fokus stellt. Das heißt, man entwickelt nicht einfach so irgendwelche Produkte und Funktionalitäten unabhängig von dem Need des Marktes, sondern man hört auch tatsächlich zu. Ich habe in dieser Technical Advisory Session noch nie so viele Fragen oder Menti-Fragen beantwortet wie überhaupt jemals. Ich hoffe, dass man dieses Feedback, was wir dort gegeben haben als Partner, aber auch als Kunde, halt ernst nimmt und halt auch in die Entwicklung mit einfließen lässt. Man hat uns versprochen, da regelmäßig auch Updates zu den Funktionalitäten und Roadmaps zu geben. Man hat uns sehr viele, Dinge bereitgestellt, die man als Insights verkaufen könnte, was wir natürlich nicht machen, sondern was wir uns auch für uns auch behalten. Aber die Richtung ist das auf jeden Fall schon mal wegweisend und auch richtig. Man versucht jetzt durch den Abnabelungen von VMware und Broadcom die gewonnene Flexibilität zu nutzen. Das heißt, man muss die Roadmap nicht mehr übereinander legen, sondern kann eigens agieren und flexibel agieren und auch den Kunden als auch den Partner an der Entwicklung mit teilhaben lassen. Und diese Fokusstellung von Partner und Kunde ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sodass man also auch seine Wünsche dort äußern kann und eben dann auch hoffentlich in die Tat und Wirklichkeit umsetzen kann. Und man nennt sich natürlich auch selbst nicht ohne Grund den einzigen UEM-Anbieter mit vollständigem EUC-Fokus. Es gibt für die nur End-User-Computing mit ihren Produkten und mit ihrer Plattform, die sie anbieten. Das heißt, man hat nichts anderes, als was man verkaufen kann. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man genau das baut, was der Kunde braucht und nichts irgendwie, was halt man sich einfach mal ausgedacht hat. Und diese Vertrauensbeziehung soll halt weiter auch gestärkt werden, dass man sowohl Partner als auch Kunden weiterhin Gehör verschafft und sozusagen auch die Marktbewegung mit aufsaugt und aufnimmt und in die Entwicklung mit einbeziehen lässt. Und da wird man auch weiter investieren und auch Menschen einstellen, die dort dieses Gehör bilden können und auch diese Informationen aus Kundensicht, aus Partnersicht rein in die Endproduktentwicklung tragen können. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Bekenntnis dazu, dass man nur miteinander Erfolg haben kann.
Das ist ein mega gutes Signal und absolut, ich will nicht sagen einzigartig, aber es ist bemerkenswert, dass trotz der Übernahme man sich sehr viel Zeit nimmt und sehr viel Geld in die Hand nimmt, um so eine Roadshow wieder zu starten. Denn es hat ja, man muss ganz ehrlich sagen, bei Barcelona mit der
VMworld oder VMExplore.
VMware World, genau, danke. War natürlich auch immer klasse und pipapo, aber dass jetzt halt durch den neuen Investor und durch die Gründung dieser neuen Firma, das quasi dann halt auch nicht ins irgendwie halt vernachlässigt wird, sondern ganz im Gegenteil, wenn ich dich da jetzt richtig verstehe, dass die Chance ergriffen wird, da vieles jetzt noch besser zu machen, als es vielleicht sowieso schon war. Oder zumindest halt darauf zu achten, dass man jetzt nicht vieles falsch macht und halt auch wirklich dann auf seine Partner hört und auf die Kunden und die halt einlädt. Und dann, wenn du auch noch sagst, dass das Ganze auch noch kostenfrei war, sowohl für Partner als auch für Kunden, ist das natürlich mega. Also damit zeigen sie auch so, hey, kommt her, wir wollen euch hören, wir laden euch ein, wir wollen, dass ihr mit uns gemeinsam sprecht und dass das Produkt halt auch lieben lernt und das mit uns gemeinsam verbessert und wir das halt nach euren Wünschen anpassen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, auch in den letzten Wochen und Monaten seit Mai oder Juni auch wirklich wahnsinnig viele aber nicht zu viele, sondern auch qualitativ sinnvolle und hochwertige Newsletter immer von Omnissa bekommen. Sei es nun, dass halt Partner zu Online-Events eingeladen wurden, aber auch zu Schulungen und generell, dass halt sehr viel Information da auch wirklich offengelegt werden und da nichts irgendwie jetzt verheimlicht wird oder sonst irgendwie sowas, sondern die einfach offen und sauber miteinander kommunizieren. Das kann ich auf jeden Fall so festhalten. Und ich freue mich natürlich immer darüber, dass wenn wir jetzt drei oder vier Jahre nach Corona es auch endlich mal halt wieder schaffen, ist ja schon wieder so lange her, wie schnell die Zeit vergeht, es auch endlich mal wieder schaffen, dass das Hersteller auch den Mut beweisen zu sagen, hey, wir können auch wieder eine Veranstaltung für 700 oder mehr User, ich vermute mal in Amerika waren es wahrscheinlich nicht nur 700, sondern eher mehr, einladen und wollen das halt auch. Und das ist halt ein gutes Signal und das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und cool, dass du dabei warst.
Ja, das fand ich auf jeden Fall auch. Für mich war auch tatsächlich wichtig, dass der Hersteller auch immer ein offenes Ohr hatte für Fragen, für Anmerkungen, für Feedback. Das kenne ich jetzt aus der VMworld oder VMExplore in Barcelona nicht so. Dort ist halt ein Firmware-Stiefel drauf gewesen. Man hat sich hier mit den Menschen, die man dort hingestellt hat, schon hingestellt und hat gesagt, wir wollen wissen, was ihr fühlt, was euch bedrückt, was euch schmerzt, wo euer Pain ist. Und das finde ich halt schon sehr gut und auch bemerkenswert. Denn so direkt kommt man halt sonst an den Hersteller, der auch $4 Milliarden im Jahr umsetzt, gar nicht dran. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Man versucht auch diese Art von Events auch im nächsten Jahr fortzuführen und versucht halt auch die Kunden und auch Partner mit qualitativ hochwertigen Informationen zu versorgen, sodass man also auch ein gutes Gefühl hat, mit diesem Partner strategisch weiterzugehen.
Aber ich glaube, das ist der wichtigste, aber einer von wichtigen Punkten, die, wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, beziehungsweise deine Schilderungen auch so deute, dass es dem Hersteller teilweise gelungen ist, A, die Wertschätzung gegenüber seinen Partnern, aber auch seinen Kunden auszudrücken und diese Verunsicherung, die man durch diesen Verkauf ausgestrahlt hat, auch von VMware beziehungsweise auch von Broadcom, dass man die so ein Stück weit den Kunden und den Partnern nehmen konnte, um zu sagen, Achtung, wir sind da, wir sind gefestigt mit dem, was wir jetzt haben. Wir haben einen vollen Fokus auf diese EUC-Sparten. Wir haben, so wie du sagst, nichts mehr anderes außenrum, auf den wir aufbauen, Acht geben, dass wir irgendwas nicht außen vor lassen, sondern volle Fahrt voraus in Richtung den zwei Themen oder den zwei, den wir so wahrscheinlich am ehesten mit dem Hersteller Omnissa verbinden, nämlich Horizon und Workspace ONE. Aber spiegelt das deine Eindrücke auch und wirst du auch sagen, wenn dich jetzt ein Kunde morgen anruft und sagt, Herr Sells, was machen wir jetzt mit unserer bestehenden Horizon-Umgebung oder kann ich weiterhin noch auf Workspace ONE bauen mit unserem Modern Device Management?
Also glücklicherweise sind die Kunden, die ich betreue oder die auch das Team um uns herum betreut, nicht wirklich so negativ aufgestellt, dass man schnell versucht hat, an dieser Lösung oder an den Lösungen zu rütteln, sondern man glaubte schon daran oder man glaubt auch nach wie vor daran und man kann, glaube ich, dieses positive Feedback auch weiter an die Kunden geben, dass wir hier eine Plattform im Einsatz haben, die marktführend ist, die seinesgleichen sucht, was die Funktionalitäten anbelangt und dass man mit den Lösungen und mit den Funktionalitäten weiterhin planen kann und auch wir neue Kunden davon überzeugen können, dass das eine strategische Plattform für die Zukunft ist, was den digitalen Arbeitsplatz anbetrifft.
Sehr schön. Dann gab es vielleicht auch Neuerungen oder auch Ausblicke, wo der Hersteller hin möchte mit seinen zwei Produktschienen, wo jetzt vielleicht nicht NDA sind, aber wo man schon mal, du hast ja das eine mit dem Hypervisor gespoilert, dass man da natürlich sich Gott sei Dank auch wahrscheinlich mehr öffnen kann und auch andere Hypervisor setzen darf und auch möchte. Aber gibt's noch weitere Punkte, wo du sagst, ja, da sind wir eigentlich schon lange dran an dem Punkt, dass das vielleicht endlich mal realisiert wird oder ein Ausblick, wo man sagt, Mensch, da könnte wirklich ein Hauptaugenmerk in unseren nächsten Beratungen draufgelegt werden, weil wir sagen, ja, das ist das neue Thema. DEX wird wahrscheinlich, also Digital Experience, wird da auch ein Punkt davon sein. Aber gibt's da irgendwelche Neuerungen, die du mitbringst von der Omnissa One?
Fangen wir mal mit den beiden bestehenden Produkten an. Verliere ich kurz ein paar Worte zu den Neuerungen, was halt Horizon anbetrifft. Man hatte ja immer einen vierteljährlichen Update-Turnus gebaut. Durch diese Umstrukturierung oder Umfirmierung hat man das erstmal ausgesetzt, hat nach der 23.12 im Bereich Horizon erstmal eine 24.06 gebracht als Version, wird als nächste Version die 24.12 bringen, als wieder als ESB-Release, um halt einen längeren Support für so eine Umgebung zu haben. Das heißt, das ist dem geschuldet, dass man halt auch das Rebranding machen muss, dass man Funktionalitäten reinbringen muss. Man muss dort also ein bisschen Geduld haben. Man wird danach vermutlich wieder in den normalen vierteljährlichen Turnus mit den Aktualisierungen zurückverfallen. Aber man hat natürlich dieses Produkt noch erweitert. Natürlich gibt es für On-Premise Aktualisierungen, Verbesserungen, aber der Weg, den es natürlich im Auge zu behalten gilt, ist der in Richtung Cloud. Man hat auch die Horizon Cloud Services natürlich weiterentwickelt. Man hat mittlerweile, wie es auch Citrix schon gemacht hat, die Möglichkeit gegeben, dass auch Windows 365 als persistenter Arbeitsplatz in der Microsoft Cloud mit dem eigenen Protokoll, mit dem Blast-Protokoll genutzt werden kann. Das bedeutet, wir haben ein GA für das Thema Horizon Cloud Next Gen mit Windows 365, was halt super ist, um halt deren Protokoll oder Microsoft eigenen Protokoll ein bisschen zuvorzukommen und höhere Funktionalitäten mit reinzubekommen. Und das Zweite, was halt, glaube ich, auch wichtig ist, dass man halt versucht, auch in den Hyperscaler-Plattformen weiterhin Fuß zu fassen. Wir haben schon Azure angesprochen, wir haben Amazon Workspace Core angesprochen, die es halt möglich machen, auch Horizon-Desktops eben dort auszusetzen. Und das nächste Thema, was halt interessant ist, ist das Thema Applikationsbereitstellung. Wir haben noch nie so eine hohe Dynamik gehabt an Applikationsänderungen wie heute. Bestes Beispiel sind unsere geliebten Webbrowser. Wir haben bei vielen Kunden mehr als nur einen Browser im Einsatz. Wir haben dort Firefox, wir haben Edge, wir haben Chrome, wir haben unterschiedliche andere Drittanbieter, die noch eine Rolle spielen und die ändern sich ja zum Teil täglich. Und kein Kunde auf der Welt schafft es heutzutage, jeden Tag ein Master-Image auf die virtuellen Desktops neu auszurollen. Was macht man? Man sitzt diese Themen aus. Ist das gut? Natürlich nicht. Aus Security-Sicht muss man natürlich die Aktualisierung auch der Browser oder auch anderer Applikationen zeitnah umsetzen, um eben kritische Security-technische Einfallstore zu vermeiden. Was ist die Lösung vielleicht daraus? Dass man wieder den Weg geht, dass man Applikationen nicht unbedingt über das Master-Image bereitstellt, sondern sagt, ich stelle Applikationen eben von außen bereit. Und da gibt es ja das Produkt App Volumes, das kennen wir also auch schon lang. Man hat also dieses Produkt auch entsprechend weiterentwickelt. App Volumes krankte ja immer ein bisschen daran, dass man beim Anmelden ein bisschen mehr Zeit investieren musste, weil eben diese Pakete oder App-Stacks, wie sie auch genannt werden, von der Zeit her ein bisschen länger brauchen, um gemountet zu werden. Mittlerweile hat man erkannt, warum soll ich die denn eigentlich gleich bereitstellen? Warum stelle ich die nicht erst dann bereit, wenn der User tatsächlich diese Applikation auch braucht? Und hat das also umgebaut, sodass ich eben die Applikation erst dann an den Desktop bekomme, wenn ich ihn auch wirklich benutze und brauche, und dann passiert halt der Mount, der da dran kommt. Man hat dieses Produkt, dieses On-Demand, aber auch weiterentwickelt. Und zwar funktioniert es halt mittlerweile auch nicht nur auf Non-Persistent Desktops, wo wir letztendlich auch sehr viele Kunden bedienen können. Wahrscheinlich 80-90% haben Desktops, die nach dem Arbeiten weggeschmissen werden, also virtuelle Maschinen. Mittlerweile ist es aber auch so, dass ich diese Applikationen in Form von App-Stacks auch an persistenten Maschinen, sowohl als virtuelle Desktops als auch bald an physikalischen Desktops mounten kann. Das heißt, das Thema Applikationsbereitstellung erreicht wieder ein ganz anderes Level und Niveau, und ich bin deutlich flexibler und schneller, wenn ich sozusagen so ein App-Stack aktualisiere, ohne das ganze Master-Image neu bauen zu müssen und ausrollen zu müssen, und kann damit auch Applikationen eben unabhängig davon von der Master-Image-Bereitstellung bereitstellen. Und das endet nicht bloß für Horizon, sondern das kann ich also auch für andere Lösungen, wie zum Beispiel auch für Citrix Virtual Apps und Desktops nutzen, um eben Applikationen darüber bereitzustellen. Ich kann es auch in AVD-Desktops bereitstellen, ich kann es in Windows 365 Desktops bereitstellen, sodass die Applikationsbereitstellung auch plattformübergreifend funktioniert und ich im besten Falle das nur einmal tun muss und kann es auf unterschiedliche Plattformen eben ausrollen, einfach um diese hohe Geschwindigkeit bei Änderungen in Applikationen überhaupt standhalten zu können, nutzt man halt dieses Feature, um eben dort schneller wirklich Anwendungen zu aktualisieren.
Wow.
Punkt.
zumindest dafür. Vielleicht noch ein, zwei Dinge, die noch ergänzend dazu sind. Man hat also auch zu dieser Applikationsbereitstellung auch erkannt, dass man im Thema Bewegtbild noch Schwächen hatte. Wir wissen, dass aktuell in dem Blast-Protokoll bisher nur 30 Frames per Second möglich waren. Das ist ja etwas, was für ein Bewegtbild ja so semi-cool ist. Und man hat also erkannt, okay, da müssen wir also mehr durchlassen. Und man kann das also mittlerweile erhöhen auf 60 oder auch 120 Frames per Second, was dann letztendlich auch dann das menschliche Auge dann auch gar nicht mehr erkennen kann, wie viele Frames da drüber kommen, aber halt ein deutlich flüssigeres und genaueres Bild zu übertragen, sodass ich also auch Videoschnitt etc. dort damit machen kann. Natürlich im Backend mit entsprechenden Nvidia-Grafikkarten ist ein Thema. Wir haben Teams-Optimierung auch in Richtung 2.1, also diese ganze neuere Teams-Bereitstellung mit MSRX Attach Approach ist also mittlerweile drin. Und was natürlich für alle VDI, Remote-Apps-Kunden ganz wichtig ist, ist das Thema Automatisierung. Kein Mensch möchte so ein Master-Image 35 Mal pro Monat neu bauen oder irgendwelche Dinge manuell tun. Das heißt, auch das Thema Automatisierung hat einen sehr hohen Stellenwert gewonnen. Dazu hat man die APIs wieder verbessert und mit mehr Funktionen versehen. Und man hat mittlerweile auch erkannt, dass auch die Infrastrukturkomponenten wie Connection-Server, Enrollment-Server, UAGs einer gewissen Automatisierung unterliegen können und hat also offiziell angekündigt, dass man auch die Plattform Terraform in den Support mit reinnimmt, um auch dort einen sehr schnellen Möglichkeit zu haben, solche Serverkomponenten auch aktualisieren zu können, ohne dass ich ständig manuell irgendwelche Setups durchklicken muss.
Das ist ja auf jeden Fall schon mal interessant und gut zu hören und geht ja definitiv in die richtige Richtung. Gerade das mit dem App-Volume, da hast du mich natürlich nochmal richtig abgeholt, so das, weil das natürlich tatsächlich auch immer bei Kunden halt auffällt. Browser ist da das perfekte Beispiel. Aber mittlerweile ja auch in vielen eigenentwickelten Apps oder Drittanbieter-Apps. Es ist ja so schnelllebig heutzutage, dass da kommt man einfach mit einem Master-Image nicht mehr hinterher.
Exakt. Du müsstest am Tag 2-3 Mal ausrollen, um dort aktuell zu bleiben.
Genau.
Schafft man nicht mehr.
Das schafft man nicht, nee, genau. Und dann natürlich im zweiten Schritt dann quasi die ganze Automatisierung, sprich Terraform oder was auch immer, darunter dann halt genutzt wird. Aber das hilft natürlich dann enorm und macht die Sache natürlich dann halt auch für die Administration viel leichter. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, automatisieren war noch nie so einfach, wie es heute. Das heißt, nun durch die ganzen APIs, die uns zur Verfügung gestellt werden, Low-Code, No-Code, was auch immer. Es ist ja heutzutage auch wirklich ein No-Brainer, will ich jetzt nicht sagen, aber es geht leichter von der Hand als früher immer noch. Von daher, das klingt auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut.
Dann möchte ich noch ein paar Worte verlieren, vielleicht auch zu Workspace ONE. Das ist ja die bekannte OEM-Plattform, firmiert jetzt unter dem Hersteller Omnissa. Dort wird sich auch einiges ändern. Man hat begonnen, die bisher bekannte monolithische Architektur umzubauen in eine Cloud-Native-Architektur, die man auch deutlich besser skalieren kann. Man wird also auch deutlich mehr Microservices mit reinbauen und sozusagen auch die Komponenten einfacher austauschbar machen. Wir kennen das. AirWatch ist installiert auf Windows Servern und die Dienste sind voneinander teilweise abhängig und wenn dort einer nicht funktioniert, funktioniert auch der nächste nicht und man hat also erkannt, man muss dort mehr Flexibilität reinbringen und hat sozusagen eine neue Plattform, eine Modern Architektur ins Leben gerufen, die letztendlich dort auch zukunftsträchtig arbeiten kann. Man nennt das Ganze auch Next Gen, ein bisschen schade, dass man halt immer alles Next Gen nennen muss, aber in Deutschland nennen wir alles 4.0, die nennen das halt Next Gen, who knows, who cares und da geht es halt auch weiter. Der Vorteil an dieser Architektur, die man halt jetzt auch schon in den ersten Tenants einsetzt oder halt letztendlich die Migration dahin begonnen hat, dass man natürlich noch schneller wird. Man bekommt also eine 10-fachere Geschwindigkeit beim Ausrollen von Applikationen, beim Ausrollen von Profilen, beim Ausrollen von irgendwelchen Restriktionen etc. oder Updates. Hat man also deutlich höhere Geschwindigkeit, weil man eben flexibler ist und auch in dem der Möglichkeit, diese Services auch flexibel austauschen zu können, ist man natürlich auch bereit für noch größere Umgebungen. Wir selbst haben auch Kunden mit 6-stelligen Client-Anzahlen, wo man halt natürlich eine Umgebung braucht, die schnell auf Dinge reagieren kann, wo man auch im Beispiel jetzt eines Updates, Patches, wie auch immer, schnell auf die Endgeräte zugreifen muss und das Zeug rausbringen muss. Und das bedingt natürlich, dass man also entsprechend auch eine moderne Architektur braucht, die sowohl eine höhere Performance bietet, aber natürlich auch in der Administration deutlich einfacher zu handeln ist. Denn es ist halt wichtig, dass man eine Plattform hat, wo man nicht andauernd irgendwelche Handarbeit hat, sondern im besten Falle Dinge automatisch laufen und halt schnell das Ergebnis erreicht wird. Ein nächster Punkt, der da angesprochen werden
kann. Da muss ich dich wirklich ganz kurz unterbrechen, weil da muss ich auch mal eine Lanze für dieses Produkt einfach brechen. Du weißt es ja, ich mache ja auch teilweise ja auch Workspace ONE. Ich kenne auch die anderen Produkte, habe auch jahrelang andere Produkte gemacht. Das nennen wir es einfach mal so. aber da muss ich einfach mal eine Lanze für dieses Produkt sprechen. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, jedes Mal aufs Neue, vor allen Dingen im Vergleich zu den anderen Herstellern, anderen Produkten, wie wahnsinnig schnell die Plattform einfach funktioniert.
Exakt.
Und dass wenn ich tatsächlich halt irgendwie auf hier push mal die Policies an meine 500 Geräte oder seien es auch 6000, ich kann eigentlich klicken und schon auf mein Testgerät daneben gucken. Im fast gleichen Augenblick erkenne ich, dass ich dort eine Änderung vollzogen habe.
Exakt.
Da muss ich Jetzt habe ich schon immer meinen Hut vorgezogen und stand immer mit einem offenen Mund daneben, weil ich es einfach von anderen Lösungen anders gewohnt bin. Ich will jetzt gar nicht sagen, welche das sind, aber einige fühlen sich hier vielleicht schon ertappt, die den Podcast da draußen halt hören und wissen, ich weiß genau, wovon der Fahrbehinder redet, wenn ich hier klicke und dann die Cloud-Minute abwarten muss, die gerne mal 4 bis 8 Stunden halt dauern kann. Und da muss ich wirklich sagen, das ist Wahnsinn. Und deswegen finde ich so mega gut, dass obwohl dieses Produkt schon immer, egal ob On-Prem oder Cloud, so wahnsinnig schnell ist, finde ich es mega gut, dass sie trotzdem sagen, das soll nach wie vor unser Fokus bleiben oder nicht, vielleicht nicht nur der Fokus darauf, aber das dürfen wir weiterhin nicht vernachlässigen und wir kümmern uns darum, dass es weiterhin nach wie vor zukunftsgerecht, schnell und performant ist, weil es ist genauso, wie du sagst, ich kann nicht irgendwie 6000 Geräte managen und dann aber halt irgendwie Stunden darauf warten, bis irgendwie Patches, Policies, was auch immer, Updates durchgedrückt sind. Das ist ein No-Go.
Genau, man hat auch dort Zeitbeispiele genannt, wo man halt wirklich für manche Dinge Tage oder Monate braucht, bis halt gewisse Änderungen auf den Geräten ankommen. Das hilft halt nicht, zumal ja auch die Plattform deutlich breiter werden wird. Es kommen weitere Services dazu. Das heißt, die Belastung durch diese Services wird einfach nur zunehmen. Und man ist sich also bewusst, dass man mit dieser Änderung der Architektur auch dieser zusätzlichen Features auch die Möglichkeit besitzt, diese halt weiterhin anzubringen. Sei es denn, ob man halt Linux-Management macht, ob man die neuen Funktionen reinbringt, die Apple mitbringt in ihrem deklarativen Management, indem man die Android-APIs mitnutzt. Das sind alles auch Änderungen, die positiv für die Performance ja da sind und natürlich auch deutlich mehr Möglichkeiten bietet, auf solchen Endgeräten auch gewisse Dinge umzusetzen. Denn eins ist uns klar, die Endgeräte sind genau das, wo der User seinen Arbeitsplatz drauf hat, die Applikation drauf hat, für den er für seinen Arbeitgeber halt die Wertschöpfungskette unterstützt. Und das heißt, dieser Arbeitsplatz muss funktionieren und Workspace ONE sorgt halt dafür, dass es geschieht.
Mega. Gibt es noch weitere Punkte, wo du sagst, da...
Ich könnte noch ganz, ganz viele Punkte erzählen. Ich beschränke mich tatsächlich auf die wichtigsten. Und was halt wichtig ist, beispielsweise auch im Bereich der Aktualisierung. Wie ich schon angesprochen habe, geht man auch den Weg mit Apple in deren eigenes Management rein. Damit habe ich also auch die Möglichkeit, die Aktualisierung von Apple Devices, iPadOS, iOS, macOS deutlich besser zu, sag ich mal, zu anzupacken. Dieses Software-Update-Enforcement, was man mitbringt, bietet halt die Möglichkeit, auch ab Day One die Änderung, die Apple macht, letztendlich in der UEM-Plattform zu nutzen. Das heißt, man kann dann sofort, wenn Änderungen reingebracht wurden mit einem neuen Update, mit einem neuen OS-Level, entsprechend auch aus der UEM-Lösung halt nutzen und diese Konfiguration anwenden. Das sind alles ganz wichtige Dinge, aber auch das Thema Baselining, was wir aus der Windows-Welt ja schon kennen, wo es entsprechende Vorgaben gibt, entsprechende CIS-Einstellungen etc. Das wird also auch für die mobile Welt kommen und wird man auch über Apple nutzen können. Auch das ist etwas, was man halt reinbringt, einfach um diesen Security-Standard zu erhöhen oder überhaupt erstmal umzusetzen, ohne sich irgendwas selbst ausdenken zu müssen. Und dieses ganze API-Thema, was man halt sowohl mit Apple als auch Android hat, wird halt in diese Plattform mit integriert, sodass man also deutlich mehr Möglichkeiten hat. Was halt auch wichtig ist, Wir wissen ja alle, dass auf den mobilen Betriebssystemen die Applikationen, wenn man so ein Gerät enrollt, die kommen halt alle stumpf erstmal gleichzeitig daher und werden irgendwie wild verrückt installiert und dann hat man irgendeine Applikation, die, keine Ahnung, erst hätte warten müssen auf die andere und dann ist der Tunnel nicht da und das VPN funktioniert nicht. All das hat man also auch verstanden und man wird also auch einen den sogenannten Freestyle Orchestrator, den wir schon aus der Windows- und macOS-Welt kennen, auch für die mobilen Betriebssysteme bereitstellen. Das sind natürlich alles Funktionalitäten, die gibt es nur in der Cloud. Da muss man jetzt kein Hellseher sein. Das wird für On-Premise nicht mehr nachgebaut. Vielleicht auch ein Grund für die Kunden, von On-Premise in die Cloud zu migrieren, was ja durchaus auch ohne Re-Enrollment der Geräte möglich ist. Wir helfen da als SVA natürlich auch dabei. Ich wollte nochmal sprechen zu dem Thema Freestyle Orchestrator auch für iOS und Android, dass man auch dort gezielt Installationsreihenfolgen, erst muss das Profil drauf, dann muss das WLAN drauf, dann muss diese oder jene App drauf, auch das wird sozusagen, auch befindet sich schon in der Beta-Phase, kann man also durch Nachfragen, durch nettes Nachfragen beim Hersteller sich schon mal freischalten lassen, sodass man auch dort gewissen Anforderungen Genüge tut, Applikationen in der richtigen Reihenfolge zu installieren und natürlich auch das Thema Patch-Management ist etwas, was der Hersteller erkannt hat, wo wir auch auf gewisse Repositories zurückgreifen können aus den Stores, die es ja auf der Welt gibt, um letztendlich auch Third-Party-Applikationen mit der richtigen Version, die eben nicht angreifbar ist, auf den Endgeräten zu aktualisieren, sodass man halt immer sicher ist, ich habe einen gesicherten Arbeitsplatz mit den aktuellen Versionen, die halt nicht einem CVE unterstützen oder so.
Ja, gut. Mir fällt noch ein, das hattest du auch ganz am Anfang noch erwähnt, wie sieht's aus mit Intelligence?
Intelligence ist letztendlich die zentrale Komponente, die in dieser Plattform eine Rolle spielt. Auch dieses Produkt will ich es gar nicht nennen, man nennt es eigentlich gar nicht mehr Produkt, sondern ist ein zentraler Bestandteil der Omnissa-Plattform. Das wird natürlich auch ständig weiterentwickelt und profitieren tut natürlich davon die Funktionalität DEX, also Digital Employee Experience, ist etwas, was auch mittlerweile ja Management Attention erlangt hat, indem das Thema auch auf dem Gartner Quadrant erschienen ist und der Hersteller Omnissa ist da durchaus recht weit rechts oben zu finden. Man also auch erkannt, dass man sowohl für die mobilen Betriebssysteme als auch für die klassischen Windows und macOS entsprechend eine Komponente braucht, die erkennen kann, funktioniert der Arbeitsplatz gut oder schlecht, die auch den Benutzer mit einbezieht, durch Surveys oder durch andere Möglichkeiten Feedback zu geben, ob die Applikation gut funktioniert oder nicht, habe ich also auch die Chance, dort entsprechend meine Meinung über die Produkte, über die Applikationsbereitstellung zu äußern und das resultiert natürlich in weniger Downtime, in weniger Helpdesk-Anrufen, wenn ich eine Lösung habe, die mir vielleicht zu einem bestehenden Problem auch gleich die entsprechende Remediation Action bietet und gewisse Dinge vielleicht sogar automatisiert auf diesen Endgeräten umsetzt. Dazu brauche ich Intelligence als Plattform und die nutzt natürlich schon seit Jahren AI und auch Machine Learning, um letztendlich aus gewissen Metriken zu erkennen, ob es eben ein normales Verhalten oder abnormales Verhalten ist und bietet letztendlich da auch entsprechend die Möglichkeit, über Workflows darauf Einfluss zu nehmen, in der Hoffnung auch automatisiert Einfluss zu nehmen, sodass gewisse Dinge vielleicht sich auch gleichzeitig von selbst lösen. Der Hersteller wird entsprechende Playbooks, so nennen wir das, bereitstellen, um halt auf gewissen Use Cases schon direkt und automatisiert Einfluss zu nehmen, um eben gewisse Probleme gar nicht erst auf tausende Endgeräte auszurollen, sondern im besten Falle vorher auch schon zu lösen. Die beste Plattform ist eben, die keine Probleme verursacht. Dazu brauche ich aber eine Komponente, die mir mit hohen AI- und ML-Anteil letztendlich auch die Möglichkeit bietet, Dinge zu analysieren und letztendlich auch zu verhindern oder gar nicht erst auftreten zu lassen. Dafür steht DEX.
Jetzt hattest du, kurz davor hattest du ja auch noch erwähnt, dass das eine Feature wird dann halt in der Cloud kommen und dann auch völlig richtig, man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass On-Prem langfristig wahrscheinlich, und da ist jetzt nämlich geht meine Frage hin, wie sieht's denn aus mit On-Prem? Also hat Omnissa gesagt, dass On-Prem wird es irgendwann nicht mehr geben? Oder ist es eher so, die neuen Features, Citix hat ja auch vor ein paar Jahren mal aufgerufen, Cloud-First-Strategie, und hat ja dann gesagt, dass alle neuen Features kommen halt in die Cloud und nur ein paar Auserwählte, wo es keinen großen ein großes Problem ist, sie auch irgendwie halt On-Prem nachzupflegen, kommen dann halt schleppend mal halt in On-Prem rein. Irgendwann hat Citrix ja dann erkannt, so, ja, vielleicht nicht der richtige Weg für uns, aber es liegt natürlich auch daran, weil Citrix ja, sag ich mal, auch anders aufgestellt ist, haben wir dann auch gesagt, so, okay, wir machen jetzt die, wie ist es jetzt, Hybrid First, irgendwie so hatten sie es, glaube ich, jetzt hier aufgerufen und versuchen ja jetzt quasi die On-Prem-Welt und die Cloud-Welt pari-pari zu machen, sodass da wieder sich ein Angleich stattfindet. Wie ist da die Aussage von dem Nissan und wie sieht da die Strategie gegenüber unseren On-Prem-Kunden aus?
Also die Strategie hat sich an der Stelle tatsächlich nicht geändert. Man hat, glaube ich, schon vor vielen Jahren, ich möchte sogar fast sagen vor 5 Jahren, entschieden, dass alle neuen Funktionalitäten ausnahmslos in den Cloud-Tenants reingebracht werden. Das Beispiel oder die Funktionalität mit Workspace ONE Intelligence ist ein kleines davon. Man kann Intelligence auch teilweise von On-Prem-Umgebungen nutzen, aber das, was halt neu und cool ist und zum Beispiel in Richtung DEX geht oder die Security-Komponenten, die halt letztendlich auch angesprochen werden können, sind Cloud-Only-Services. Man wird diese auch nicht On-Premise nachbauen. Deine Frage zielte vielleicht auch dahingehend ab. Wir haben natürlich viele On-Premise-Kunden, die Workspace ONE als UEM-Lösung einsetzen. Das können sie auch Stand heute nach wie vor machen. Man wird natürlich aber versuchen, die Kunden auch in Richtung Cloud-Migration zu bewegen. Aber Stand heute kann ich als On-Prem-Kunde nach wie vor auch On-Prem-Lizenzen erwerben oder letztendlich auch mieten, je nachdem, wie man es halt möchte. Und man kann auch die Plattform weiterhin On-Premise betreiben, aber halt mit einem auf dieser Basis in Anführungsstrichen limitierten Funktionsumfang und deutlich mehr habe ich natürlich, wenn ich in die Cloud migriere und die Omnissa bietet die Möglichkeit, auch On-Premise-Kunden ohne Re-Enrollment der Devices in die Cloud zu migrieren, indem ich halt die Chance habe, in einen Dedicated SaaS-Tenant zu gehen, wo ich eben die Geräte einfach 1:1 weiterverwenden muss und beziehe das Management aus der Cloud plus eben neue Funktionalitäten, die mir Intelligence, DEX und Security und Compliance mitbringt und bietet, habe ich die Chance natürlich vielleicht sogar mit weniger Geld deutlich mehr zu bekommen. Aber Stand heute ist On-Premise nach wie vor Thema. Der Kunde hat auch verstanden, dass es speziell auch im deutschsprachigen Raum Kunden gibt, die darauf angewiesen sind. Es gibt sogar auch Darkside-Installationen, die man genutzt hat, um letztendlich die MDM-Umgebung selbst zu schützen. Das ist nach wie vor supported und da gibt es erstmal noch keine Bestrebung, das aufzulösen. Aber man muss sicherlich kein Glaskugelleser sein, um zu verstehen, dass es vielleicht irgendwann ein Ende haben wird. Aber Stand heute funktioniert das.
Okay, sehr schön. Wow.
Ja, das sind
tolle Eindrücke.
Genau, tolle Eindrücke, viele News, doch mehr als gedacht auch. Aber ich glaube, abschließend kann man sagen, es geht weiter, es geht in den Produkten weiter, sprich in Weiterentwicklung. Wir haben wieder vollstes Vertrauen in den Partner, beziehungsweise weiterhin in den Partner Omnissa, sodass wir auch da ruhigen Gewissens unsere Kunden drin bestärken können, auch weiterhin auf diese Lösung zu setzen. Von daher, tolle Eindrücke, passt für mich, ich fühle mich abgeholt.
Das freut mich.
Ja. Wie sieht es für euch da draußen aus? Wie sind eure Eindrücke? Wie habt ihr das Jahr 2024 und die Umstellung auf Omnissa erfahren? Hattet ihr vor dieser Folge Sorgen? Wenn ja, dann schreibt sie doch gerne an podcast@sva.de und wir reagieren natürlich auf gut wie jeden Kommentar, den wir erhalten. Mario, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mal aufzuklären und die Turbulenzen, die dieses Jahr mitgebracht hat, so beiseite zu räumen. Es ist jetzt quasi, ich habe hier einen sauberen, gefegten Weg vor mir und sehe, ich muss mir gar keine Sorgen machen. Und ganz im Gegenteil, es hat den Anschein, als würde alles besser werden.
Ja, das habe ich auch.
Noch besser als es sowieso schon
war. Ja, das habe ich natürlich auch. Das bestärkt sich auch aus der Veranstaltung in Amsterdam. Und ich habe mich sehr gefreut, bei euch hier mal dabei sein zu dürfen. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Und danke euch natürlich für die Einladung.
Danke, wir haben zu danken an der Stelle.
Cool. Sehr schön. Dann verlassen wir unseren digitalen Workspace, begeben uns zurück in die analoge Welt. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass der digitale Workspace uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Herausforderungen.
Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja bald in einem virtuellen Meetingraum, wo wir gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren können. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder.
Servus.
Ciao.